ARD.
Ich glaube, eine Lektion, die sehr wichtig ist, ist, dass wir vielleicht zu viel von den Bürgern erwarten. Die wichtigen Entscheidungen, wenn es um die Umwelt geht, um Klimaaktion, die müssen wirklich von oben kommen. Und dann ist die Frage, wie viel Support, wie viel Unterstützung von der Bevölkerung kommt für die Entscheidungen, die von oben kommen. Und da ist es vielleicht wichtig, dass Politiker sich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wie solche Entscheidungen entweder kommuniziert werden oder auch erreicht werden. Dass die Bevölkerung auch mit eingenommen wird in die Wahl der Optionen von oben, die wir anstreben.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Hallo an die Hörerinnen und Hörer. Sie haben sich entschieden, das Radio anzuschalten. Sie haben sich entschieden, RBB24 Inforadio einzuschalten. Sie haben sich vielleicht sogar ganz bewusst dazu entschieden, diese Sendung einzuschalten. Danke dafür und ein herzliches Willkommen an Sie zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener. Diese Entscheidung, die sie hierher geführt hat, ist eine von insgesamt geschätzt 20.000, die sie jeden Tag treffen. Es sind viele kleine Entscheidungen, darunter können aber auch größere sein, die schwerer fallen. Die Entscheidung für ein nachhaltigeres Leben zum Beispiel, Stichwort Klimawandel, dürfte so eine Entscheidung sein. Warum fällt es vielen von uns so schwer, hier das als allgemein wahrgenommen Richtige zu tun? Und lässt sich so eine Entscheidung beeinflussen? Thema heute bei uns in den Wissenswerten. Mein Gast dazu ist die Psychologieprofessorin Dr. Elke Weber. Sie forscht zum Thema Entscheidungsfindung und lehrt unter anderem an der Princeton University in New Jersey in den USA und ist Visiting Fellow der Berliner Einstein Foundation an der Technischen Universität in Berlin. Frau Weber, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Sie befassen sich mit den psychologischen Prozessen bei Entscheidungen. Was passiert denn in uns, wenn wir eine Entscheidung treffen?
Ja, da passiert vieles, wie Sie schon sagten. Wir treffen ja unheimlich viele Entscheidungen jeden Tag. Und die meiste Zeit wird uns gar nicht bewusst, dass wir eine Entscheidung treffen. Nämlich jetzt ja diese Marmelade oder die andere Marmelade. Oft viele Sachen sind einfach automatisch. Wir machen das, was wir früher gewählt haben. Wir folgen unseren Gefühlen. Wenn es sich gut anfühlt, dann wollen wir mehr. Wenn es mir ein bisschen Angst macht, dann weichen wir ein bisschen ab. Und aber so richtige Entscheidungen, Entscheidungen, wo wir wirklich meinen, wir treffen eine Entscheidung, da ist die Annahme meistens, dass wir die ganz rational treffen. Also wir denken jetzt nach, was sind ja die Vorteile und Nachteile von der ersten Option, von der zweiten Option. Will ich jetzt das Elektroauto kaufen oder lieber bei meinem alten VW bleiben? Und das stimmt auch, das machen wir oftmals so, besonders wenn es wichtig ist, wenn es viel kostet, entweder Geld oder auf anderen Dimensionen. Mhm. Aber das ist nicht die einzige Art, in der wir Entscheidungen treffen. Die gefühlsbasierte Entscheidungsmethode ist immer noch da. Mhm. Und oftmals folgen wir einfach Regeln, die wir gelernt haben, hier die 10 Gebote oder was man an der Arbeit machen soll, so eine Standard Operating Procedure, würde die Amerikaner sagen. Und alle drei Sachen zusammen, die helfen uns dann, Entscheidungen zu treffen, hoffentlich die in unserem eigenen Interesse sind.
Also ich fasse mal zusammen, wir entscheiden mit dem Kopf oder mit dem Bauch oder nach Regeln oder alles zusammen?
Oder alles zusammen, meistens alles zusammen.
In Ihren Studien beschäftigen Sie sich mit Entscheidungen, die Menschen unter Risiko und in Unsicherheit treffen. Das sind besondere Umstände?
Ja, also wenn es um Risiko geht, dann wissen wir oftmals nicht, was jetzt genau passiert. Also du kaufst jetzt das Los und entweder gewinnst du 3 Millionen Euro oder du hast deine 10 Euro verloren oder deinen 1 Euro verloren. Oder ich nehme jetzt einen Schirm mit und entweder ist das den ganzen Tag irgendwie unbequem, den Schirm dabei zu haben, oder es regnet und das ist dann natürlich toll, den Schirm da zu haben. Also wenn wir uns entscheiden, wissen wir nicht, welche Option ist jetzt die beste. Dann haben die Ökonomen natürlich Regeln. Dann müssten wir eigentlich den Erwartungswert ermitteln. Was ist jetzt die beste Entscheidung über alle Möglichkeiten, die es diesen Tag geben könnte? Aber das ist natürlich sehr umständlich.
Und das passiert ja wahrscheinlich in unserem Kopf auch alles automatisch und ganz, ganz schnell.
Ganz schnell.
Und ja, ich kenne das, dass man im Nachhinein denkt, hätte ich mich doch mal anders entschieden. Ja. Unter Entscheidung versteht man die Wahl einer Handlung aus mindestens 2 vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen unter Beobachtung der übergeordneten Ziele. So lautet eine Definition von Entscheidung. Diese übergeordneten Ziele können auch von außen gesetzt sein. Ein Beispiel, das viele von uns mittlerweile wahrscheinlich kennen, ist, wir bekommen eine Rechnung nach einem Restaurantbesuch und beim Zahlen steht zur Auswahl, wie viel Trinkgeld man geben möchte. Nicht ob, sondern wie viel. Ein gar nicht mal so subtiler Weg, den Zahlenden zu einer Entscheidung pro Trinkgeld zu führen. Das Prinzip dahinter wird als Nudging bezeichnet. Können wir eben erklären, wie das genau funktioniert? Welche grundlegenden psychologischen Schemata werden da angepiekst?
Ja, da haben Sie ein sehr schönes Beispiel angesprochen, was die Psychologen Entscheidungsarchitektur nennen. Worum es geht, ist irgendwie die Entscheidung so darzustellen, dass Möglichkeiten oder gewisse Entscheidungsmöglichkeiten bevorzugt werden. Also wenn man jetzt wirklich will, dass die Leute 20% Trinkgeld dalassen, dann macht man das so, dass man entweder 15, 20 oder 25% vorschlägt. Und die meisten Menschen haben dann die Regel, ich nehme das in der Mitte. Ich weiß jetzt nicht genau, was wollen die von mir, aber meistens ist ein Mittelmaß eine weise Entscheidung.
Kann man das auch als Manipulation bezeichnen?
Natürlich. Das kommt dann darauf an, was in den drei Boxen drinsteht. Ne? Ja. Das könnte entweder 2, 5 oder 10% sein, dann zahlt man 5 oder 15, 20 und 25, dann zahlt man 20.
Jetzt können manche Nudges nicht nur zu einer Verhaltens-, sondern auch einer Bewusstseinsänderung führen. Expertinnen sind sich einig, beides braucht es in Zeiten des Klimawandels. Wie kann man sich hier also Nudges zunutze machen, ohne dass es einer Bevormundung gleicht? Kann das überhaupt funktionieren?
Ja, eines muss man vielleicht auch noch sagen. Es gibt keine neutrale Entscheidungsarchitektur. Jede Art, in der Entscheidungen dargestellt werden, ob ich Ihnen jetzt 3 Optionen gebe oder 5 oder ob ich die in Boxen tue und die Boxen von links nach rechts angeordnet sind oder von oben nach unten oder welche von den Boxen zuerst gezeigt wird, ob die jetzt alle zur gleichen Zeit auf der Leinwand sind oder nicht. Das hat alles Ramifikationen für die Wahl. Dann ist die Frage jetzt nicht, wie soll ich das darstellen, dass es neutral ist, sondern wie soll ich es darstellen, dass der Mensch, der sich die Entscheidung trifft, dann auch das wählt, was in seinem eigenen oder ihrem eigenen Interesse liegt.
Das ist ja schon eine starke Bevormundung, zu sagen, das ist für dich das Beste.
Ja, es ist nicht unbedingt eine Bevormundung, aber man muss sich immer fragen, wer hat mir jetzt die Optionen so gezeigt, wie sie gezeigt werden? Dass man sich dessen bewusst wird, dass die Person am anderen Ende vielleicht was vorhat, das in deinem Interesse steht oder das in ihrem Interesse steht. Und da ist auch, glaube ich, das Vertrauen, das die Leute in den Entscheidungsarchitekten haben, sehr wichtig. Und oftmals kann man vielleicht der Regierung trauen, aber man kann vielleicht nicht Firmen trauen, weil Firmen wahrscheinlich das wollen, was in ihrem Interesse liegt.
Wir wollen uns ja auf die Klimaproblematik konzentrieren. Da ist ja eigentlich... ja, das allgemeine Interesse schon klar, dass der abgemildert werden muss oder dass man halt dementsprechend reagieren muss. Damit wären wir beim Schwerpunkt Ihrer aktuellen Forschung. Sie sind seit knapp 2 Jahren als Visiting Fellow der Berliner Einstein Foundation Gastprofessorin an der TU Berlin und bauen hier eine eigene Forschungsgruppe auf. Sie und Ihr Team untersuchen, wie Klimapolitik und Umweltschutzmaßnahmen der deutschen Bevölkerung nahegebracht werden. Wie passiert das denn derzeit in Berlin und Brandenburg?
Ja, ich denke nicht so gut.
Warum?
Ich glaube, die Intentionen sind da von allen, von den Politikern, ja, von den Medien, auch von der Bevölkerung. Aber wie Sie vorhin schon sagten, die übergeordneten Intentionen, die übergeordneten Ziele, die sind auch sehr wichtig. Ich meine, keiner will, dass unsere Welt, unsere Umwelt, unser Klima nicht mehr lebensfähig ist. Wir alle wollen was dagegen tun. Aber dann haben wir auch andere Ziele, die oftmals irgendwie dazwischen kommen. Man will nicht jetzt unbedingt noch mehr für den Strom zahlen oder nicht unbedingt jetzt seine Heizung umstellen oder ein Auto kaufen, dem man nicht ganz traut oder man nicht weiß, ob man jetzt ja, weit genug dahin kommt. Oder man hat nicht die Möglichkeiten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, weil man auf dem Lande wohnt. Und da muss man, glaube ich, irgendwie bedenken, dass es diese Barrieren gibt, die die Leute davon abhalten, das zu tun, was sie im Grunde schon in ihrem eigenen Interesse finden. Aber andere Sachen sind halt im Augenblick wichtiger. Und da müssen einfach Brücken gebaut werden und andere Optionen geschaffen werden.
Diese Barrieren sind jetzt zum Beispiel, ich kann mal von meinem Wochenende erzählen, ich wollte mit der Bahn fahren und wollte eben nicht das Auto nutzen, aus diversen Gründen, unter anderem natürlich auch einfach, weil das ja vielleicht ein guter Zukunftsweg ist, die Bahn zu nutzen. Und das war leider wieder so, dass man sich nicht ganz auf die Bahn verlassen konnte. Und da denkt man dann halt wirklich... schade. Ja. Das ist so eine Art Barriere?
Das sind so die physischen Barrieren. Die Infrastruktur ist nicht da. Oder es ist, ja, man kann sich nicht drauf verlassen. Oftmals auch finanzielle Barrieren. Ja, nicht jeder kann sich ein Elektroauto leisten. Da muss man dann überlegen, wie können die subventioniert werden? Auf die Art, dass es dann auch allen möglich ist, solche Autos zu kaufen. Also es gibt so viele Barrieren und das hält die Leute dann auch davon ab, nicht nur die Bürger, sondern auch die Politiker davon ab, einfach darüber nachzudenken, wie kann man das jetzt einfach machen. Der Politologe Cass Sunstein in Amerika, der war auch in der Regierung durch die Obama-Administration, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Einfacher. Das ist seine Mantra. Man muss die Entscheidungen, die in seinem eigenen Interesse liegen, den Menschen einfach machen.
Und wie macht man das?
Ja, diese Barrieren zu beseitigen, bessere Infrastruktur zu schaffen, weniger Bürokratie.
Das leidige Thema.
Ja, die Deutschen können das sehr gut mit der Bürokratie.
Die Deutschen können das sehr gut, da sind wir teilweise wahrscheinlich auch stolz drauf. Sie schauen ja nicht nur unsere Region an, Berlin-Brandenburg, Sie schauen auch auf die Situation in New Jersey in den USA und Delhi in Indien. Gibt es da grundlegende Unterschiede in der Kommunikation von der Obrigkeit, sage ich mal, zu der Bevölkerung?
Ich glaube, die größten Unterschiede liegen vielleicht darin, wie viel die Bevölkerung verschiedenen Gruppen traut, wie viel der Regierung getraut wird, wie viel der Industrie getraut wird, wie viele Leute sich gegenseitig trauen. Das ist ja auch meine Frage. Ich mache jetzt was, was gut für die Umwelt ist. Aber was ist, wenn ich es mache und ich meine Kosten dadurch habe, aber kein anderer macht's? Entweder meine Nachbarn machen es nicht oder die anderen Deutschen machen es nicht oder die Deutschen machen es, aber die Inder machen es nicht oder die Chinesen machen es nicht.
Das ist ja ein gern genanntes Beispiel, dass wenn ich alleine was mache, dass das nur ganz wenig Auswirkungen haben kann, dass eigentlich die großen Player der Welt mitziehen müssen. Und da geben manche Leute auf, ihren kleinen Teil dazu beizuleisten. Aber kann man denn direkt vergleichen, Berlin, Brandenburg, Delhi und New Jersey, funktioniert es irgendwo besser als woanders oder gibt es ganz andere Ansatzpunkte?
Ich denke, was den Leuten wichtig ist, ist halt anders. In Indien zum Beispiel, der Großteil der Bevölkerung lebt noch in ziemlicher Armut. Und da kann man von den Menschen nicht verlangen, dass sie sich auf 2100 einstellen, wenn morgen wirklich die wichtigen Fragen sind. Wie bringe ich es bis morgen hin oder wie kann ich meine Kinder heute noch ernähren? Da gibt es dann schon große Unterschiede in der Wichtigkeit von verschiedenen Themen und ein Umweltbewusstsein in gewisser Weise ein Luxus ist, den wir in der westlichen Welt haben.
Aber kann man denn trotzdem was daraus lernen in diesen Vergleichen? Also wenn wir jetzt schauen, wie die Regierung in Indien, in Delhi zum Beispiel, Entscheidungen trifft und versucht, die Menschen mitzunehmen, passiert das da überhaupt?
Ja, ich glaube, eine Lektion, die sehr wichtig ist, ist, dass wir vielleicht zu viel von den Bürgern erwarten. Die wichtigen Entscheidungen, wenn es um die Umwelt geht, um Klimaaktion, die müssen wirklich von oben kommen. Und dann ist die Frage, wie viel Support, wie viel Unterstützung von der Bevölkerung kommt für die Entscheidungen, die von oben kommen. Und da ist es vielleicht wichtig, dass Politiker sich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wie solche Entscheidungen entweder kommuniziert werden oder auch erreicht werden, dass die Bevölkerung auch mit eingenommen wird in die Wahl der Optionen von oben, die wir anstreben.
Der Mensch ist ja ein soziales Tier. Die Erfahrung zeigt, wenn ich beobachte, dass andere Menschen ihr Verhalten ändern, kann das eine Dynamik anstoßen, die bestehende Normen verschiebt. Denken wir hier mal an das Beispiel Rauchen. Früher war es cool, jetzt ist es eher out. Wie viele Menschen müssen denn ihr Verhalten ändern, damit das passiert, dass sich bestehende Normen also verschieben?
Ja, das ist dann eine Frage, gibt es da so eine magische Nummer? Und wenn Sie mich um eine magische Nummer fragen, dann würde ich sagen so 20-30%.
Das klingt gar nicht so viel.
Nee, das ist, also muss nicht die Mehrheit sein. Aber es ist nicht unbedingt nur die Anzahl, sondern auch welche Leute. Das gibt so Image-Makers, Role Models, Influencers nennt man die heutzutage. Und also die Leute, die angeguckt werden. Und wenn diese Leute ihr Verhalten verändern, nicht unbedingt ein Issue-Placement, also wenn die anders sich verhalten auf ihren sozialen Medien. Das hat schon großen Einfluss.
Wie treffe ich Entscheidungen? Warum fällt es vielen von uns schwer, in Sachen Klimawandel vom Denken ins Handeln zu kommen? Und kann das beeinflusst werden? Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist die Psychologieprofessorin Dr. Elke Weber von der Princeton University in den USA, derzeit Visiting Fellow der Berliner Einstein Foundation an der Technischen Universität in Berlin. Sie untersucht die menschlichen Reaktionen auf den Klimawandel und forscht zum Thema Entscheidungsfindung. Frau Weber, Sie gelten als Pionierin der Umweltpsychologie. Sie waren die erste Psychologin, die zum IPCC, dem Klimarat, eingeladen wurde. Was würden Sie sagen, ist Ihr Mehrwert als Psychologin, den Sie da mitbringen?
Ja, was ich versucht habe bei der IPCC, ist den Ökonomen und den Klimawissenschaftlern nahezubringen, wie Entscheidungen wirklich getroffen werden. Die Annahme war immer, dass diese Entscheidungen rational getroffen werden. Also wenn jetzt der Preis von Windenergie billiger wird als der Preis von Nuklearenergie, dann steigen wir alle ganz schnell aus. Und wir wissen alle, das stimmt nicht. Da ist eine gewisse Lethargie, ein Status-Quo-Bias. Man bleibt bei dem, was man schon hatte. Man hat Angst vor neuen Technologien. Wie wir schon sagten, es ist nicht unbedingt nur der Kopf, es ist auch der Bauch. Und das sind die Regeln. Was machen die anderen? Wenn meine Nachbarn umsteigen, dann steige ich um. Wenn genug von denen umsteigen. Also mein Ziel war, die viel Vielzahl der Arten, in der wir Entscheidungen treffen, diesem Forum näher zu bringen. Das habe ich, glaube ich, auch geschafft.
Und wie hat sich das ausgewirkt?
Also ich habe 2010 angefangen mitzumachen und dann hatten wir 2014 ein erstes Kapitel, in dem über andere non-rationale Entscheidungsmoden geredet wurde. Das war das erste Mal, dass das da genannt wurde. Jetzt bei der nächsten Runde, der sechsten Runde, da hatten wir jetzt ein Kapitel, was ganz alleine über soziale Einflüsse gesprochen hat und über nicht nur Supply-Side-Solutions, also Lösungen, die von oben kommen, sondern auch Demand-Side-Solutions, Lösungen, die dadurch kommen, dass man den Menschen besser nahe bringt, wie diese Probleme bewältigt werden können.
Warum ist man da nicht schon viel früher drauf gekommen, eine Psychologin dazu zu ziehen?
Gute Frage. Ich glaube, die Annahme war halt, dass solche großen Sachen rational bewältigen. Und das ist ja auch nicht falsch, ist nur unvollständig.
Es ist halt ein bisschen realitätsfern eigentlich.
Ja, das stimmt. Ja.
Also es ist sehr verkopft.
Ja, sehr verkopft.
Aha. Und die Emotion fehlt. Wir haben Ihre Forschung bereits angesprochen. Das Besondere, Sie arbeiten seit vielen Jahren interdisziplinär. Neben der Psychologie beziehen Sie auch Neurowissenschaften, Verhaltenswissenschaften, Soziologie und Umweltwissenschaften in Ihre Forschung mit ein. Was haben Sie dabei bezogen auf die Reaktion der Menschen auf den Klimawandel herausgefunden?
Ja, also diese Forschungen sind meistens nicht unbedingt auf den Klimawandel direkt bezogen, sondern genereller. Aber die zeigen halt auch Leuten wie den Ökonomen, dass es diese verschiedenen Modusse gibt, wie wir Entscheidungen treffen. Denn Ökonomen glauben halt, dass man nur Aussagen glauben kann, die irgendwie extern qualifiziert werden können. Mhm. Also wenn Sie jetzt ja, die erste Marmelade wählen, dann wissen wir, dass Erdbeer Ihnen besser schmeckt als Zitrone. Mhm. Das kann jeder von außen sehen. Aber wenn Sie mir jetzt sagen, ja, ich habe das jetzt nicht gemacht auf ein Kalkül, sondern ich habe einfach gemacht, was ich immer mache. Wie wissen wir, dass das jetzt einfach nur Ihre Regel war als Ihr Kalkül? Und wenn man dann Leute so in diese Scanner steckt, wo die Gehirnaktivitäten abgehört werden, dann kann man sehen, wenn ich Ihnen jetzt sage, jetzt machen Sie die nächsten 10 Entscheidungen auf Kalkül, und dann die nächsten 10 Entscheidungen verlassen sich auf ihr Gefühl und bei der nächsten Runde verwenden sie irgendeine Regel, ja, dass das im Gehirn was anderes vorgeht. Dadurch werden diese psychologischen Prozesse extern observierbar und deshalb auch für die Ökonomen koscher.
Und dadurch wieder als Basis wahrscheinlich auch
als
nutzbar.
Als wissenschaftliche Basis.
Mhm. Ja. Ich habe auch gelesen, worauf ich mich beziehen wollte, dass sie herausgefunden haben, dass extreme Wetterevents wie Hurricanes, Erdbeben oder bei uns jetzt gerade im Lande Überflutungen, Hochwasser, Menschen eher zu etwas bewegen als das generelle Konzept des Klimawandels. Mhm. Also was Sichtbares, was Emotionales, was Fühlbares, was mit ganz aktuellen Auswirkungen eher die Menschen bewegt, ah, okay, irgendwas ist los, als dieses statische Konzept des Klimawandels. Dass Angst oder Schuldgefühle wegen des Klimawandels eher lähmen, als sie zu mobilisieren. Dass es halt anhaltende Reaktionen braucht und dass direkte persönliche Erfahrungen auch eher halt mobilisieren als die bloße Statistiken über den Klimaerwärmungsprozess. Das heißt ja, dass unmittelbar persönliche gemachte Erfahrungen, also wie gesagt eines Hochwassers zum Beispiel, besser wirken als die reine Statistik. Ist das dann aber nicht doch das Prinzip Angst, was wir ja vorher gesagt haben, dass Angst eher lähmt?
Da haben Sie eine ganze Menge von wichtigen Sachen zusammengefasst. Und es ist natürlich ganz klar, dass wenn man über Klimawandel redet, negative Emotionen eine Rolle spielen und eine Rolle spielen müssen. Denn es ist halt kein schönes Thema. Es ist was, was uns Angst machen sollte. Die Frage ist, wie lange kann oder soll man diese negativen Emotionen aufrechterhalten? Mhm. Und ich glaube, das ist dann irgendwie die Frage, ja, natürlich muss man erstmal die Aufmerksamkeit eines Bürgers bekommen und die bekommt man durch solche Ereignisse. Dauert übrigens nicht so lange. Die Aufmerksamkeit ist dann auch innerhalb von ein paar Tagen, dann nach einer Woche, einem Monat wieder weg. Das bleibt nicht für immer. Aufmerksamkeit kommt und geht. Mhm. Aber wenn man die Aufmerksamkeit hat, dann ist die Frage, wie kann man das jetzt in Aktion umsetzen? Mhm. Und wenn es eine gute und effektive Aktion gibt, die einem aus der Gefahr raushilft, dann ist negative Emotionen ein guter Motivator. Mhm. Aber keiner will für immer und ewig sich entweder schuldig fühlen oder ängstlich sein. Das ist kein gutes Gefühl. Und da ist es dann wichtig, dass man die Willigkeit, die man hat, die auch vielleicht durch die Angst ausgelöst worden ist, umsetzt in was Positives, dass man dann den Leuten nahe bringt, gut, hier ist es ein Problem, aber du kannst ein Teil der Lösung sein. Mhm. Dass sie sich dann stolz fühlen oder auch sicherer fühlen, weil sie ein Teil der Lösung sein können.
Ich fasse zusammen, also die Emotionen können genutzt werden, vielleicht die Angst als Startpunkt oder als Ignition, als Zünder. Und dass man dann aber versucht, dieses Negativgefühl in ein Positivgefühl ich bin ein Teil der Lösung statt ich bin schuld an dem Problem. Mhm. Aber wie funktioniert das? Haben Sie ein konkretes Beispiel, wie die Politik oder wer ist es? Wer kriegt mich da?
Also oftmals sind auch die Lösungen nicht unbedingt im Privatleben zu finden, sondern in der Arbeit, was man macht. Also wir haben da zum Beispiel mit Bauern in Australien zusammengearbeitet, die durch diese Dünger und die Abflüsse von den Düngern die Wasserqualität verringert haben, auch auf das Great Barrier Reef. Und das wussten wir eigentlich schon lange, dass die Bauern was anders machen könnten, also ihre Art zu düngen ändern. Mhm. Aber für viele Jahre hin ist eigentlich nichts passiert. Dann sind wir, also eine Gruppe, so eine NGO ist hingegangen und hat mit denen drüber geredet, was gibt es denn jetzt für Lösungen? Also, dass man die Leute anspricht und auch beinhaltet, Lösungen zu finden und dadurch dann auch den Stolz und die Motivation, das ist nicht was, was von oben kommt, wir sind die Bösen, wir müssen jetzt was anderes machen, sondern dass ich angesprochen werde als jemand, der vielleicht bessere Lösungen kennt, weil ich mich hier auskenne, in meinem Metier, in meiner Gegend, da bin ich der Experte, nicht die da oben. Yeah. Dass man zusammenarbeitet auf den verschiedenen Ebenen und das war unheimlich effektiv. Also innerhalb von ein paar Jahren war da ein Riesenunterschied in den Abflüssen und der Wasserqualität.
Das ist dann also erstens die Kommunikation und dann die Möglichkeit zur Teilhabe.
Zur Teilhabe.
Die Sachen viel, denen viel mehr Power gibt.
Und da ist dann vielleicht auch viel mehr zu tun, wenn man sich drüber nachdenkt, was man an der Arbeit ändern könnte.
Ja. Expertinnen sagen, und Sie gehören dazu, Frau Weber, beim Problem Klimawandel liegt der Teufel im Detail. Die Rede ist auch von einem Wicked Problem. Was ist denn damit gemeint und warum?
Also ein Wicked Problem ist eins, was keine richtig einfachen, guten Lösungen findet. Ökonomische oder auch technologische Lösungen, die sind alle gut, aber reichen alle nicht. Die müssen halt alle in parallel gefunden werden und auch ausgeführt werden, um dieses Problem zu bewältigen. Und oftmals sind die Kosten im Augenblick da. Ohne Frage gibt es Kosten, finanzielle und andere Kosten. Und die Vorteile der Aktion, die sind in der Zukunft. Vielleicht funktioniert es ja auch nicht, da gibt es viele Ungewissheiten, dann sind wir wieder mit Risiko und Unsicherheit zurück. Mhm. Und dann ist die Frage, wie kann man Leute motivieren, nicht nur jetzt eine Sache zu tun, sondern zwei, drei, vier, fünf Sachen über die nächsten paar Jahre hin zu tun. Und da ist es dann wiederum gut, auf positive Gefühle anzuspielen, weil wir wollen uns alle für die nächsten paar Jahre gut fühlen, nicht schuldig fühlen.
Also gut fühlen, dass wir was tun und da brauchen wir gar nicht unbedingt den direkten Outcome, sage ich mal, das direkte Ergebnis in unserer Lebenszeit, sondern wir fühlen uns gut, weil wir teilhaben an dem, dass wir nachhaltiger uns durchs Leben bewegen und dadurch eventuell das große Ziel
erreichen. Aber wir sehen ja auch Vorteile in unserer Zeit.
Ja. Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn man weniger CO2 ausstößt, gibt es auch bessere Luftqualität. Also gibt es auch, wir sagen oftmals Co-Benefits, also es gibt auch Vorteile, die damit zusammenhängen, dass wir was für die Umwelt tun in der Zukunft, aber auch unsere augenblicklichen Lebensverhältnisse besser machen.
Und die müsste man einfach mehr vor Augen führen. Ja. Wenn ich denke jetzt, wenn Sie an Luftqualität sagen, auch ganz doll an die Corona-Pandemie, wo es ja auch ganz viele Auswirkungen gab, weil ganz viele Leute einfach nicht mehr unterwegs waren, also von besserer Luftqualität, aber auch Wasserqualität, kann ich mich erinnern, dass auf einmal das Wasser ganz anders aussah, dass auf einmal Delfine zurückkamen, wo gar keine Delfine waren. Und das müsste wahrscheinlich auch mehr kommuniziert werden, dass das einfach diese guten Side-Effects sozusagen jetzt schon gibt.
Ja, oder auch unsere Lebensart. Wer möchte denn jeden Tag für anderthalb Stunden im Auto sitzen, um zur Arbeit zu fahren? Wenn wir irgendwelche bessere Lebensarchitekturen finden, mehr lokal leben und vielleicht auch weniger fliegen, muss man wirklich dreimal im Jahr um die Welt rumfliegen, um sich gut zu fühlen?
Frau Weber, Sie haben den Klimawandel und die Reaktion der Menschen darauf in einem Paper mit einem Bildnis verglichen, dem des Hummers nämlich, der im siedenden Wasser im Kochtopf sitzt. Er bleibt sitzen, bis es zu spät ist. Ähnlich machen es die Menschen derzeit in Bezug auf den Klimawandel. Was muss passieren, dass wir Menschen uns entscheiden, aus dem Kochtopf zu springen?
Ja, da haben Sie ein psychologisches Phänomen angesprochen, die Habituation, dass wir uns an alles irgendwie gewöhnen. Und unsere Eingewöhnungsfähigkeit ist ja wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir als Spezies so erfolgreich sind. Das ist dann auch die Gefahr beim Klimawandel, also diese Extreme Events, diese Stürme oder auch Katastrophen. Das erste Mal vor 2-3 Jahren war das Headlines. Ne? Jetzt nach einer Weile ist das auch das neue Normal.
Wir hatten vor kurzem durch Berlin ziehend eine Gewitterzelle, die sehr beeindruckend war. Und irgendwie war es aber gleichzeitig auch das, was Sie sagen. Es war so, oh, krass, aber na gut. Aber was kann man denn dann tun, dass man doch noch in diesem, oh, krass Moment bleibt?
ja, sich daran erinnern, wie es früher mal war. Und früher ist gar nicht so weit weg. Ja, wie es auch anders sein kann. Anpassung ist gut und ist wichtig, aber an vieles sollte man sich vielleicht nicht anpassen.
Ihre Hoffnung dahingehend in Zukunft?
Ja, ich denke, die Menschheit hat sich aus vielen Miseren rausgeholt. Es gibt einen Ökologen in Amerika, wenn er gefragt wird, ob er optimistisch oder pessimistisch ist, dann sagt er immer, ich bin keines, denn das sind beides irgendwie Arten von Fatalismus. Einfach aufs Beste hoffen oder aufs Schlechteste warten. Und er sagt, er glaubt in applied hope, also in angewandter Hoffnung. Die Hoffnung, dass es der Welt besser gehen kann und dass die Anwendung ist, dass man daran arbeitet, dass es so wird.
Die angewendete Hoffnung. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Frau Weber, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Zu Gast in den Wissenswerten die Psychologieprofessorin Dr. Elke Weber von der Princeton University in den USA. Sie ist derzeit Visiting Fellow der Einstein Foundation an der TU Berlin. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.